Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Ich bin dankbar für die Move Church, weil sie uns ein geistliches Zuhause gibt, weil unsere Kinder sich hier sehr wohl fühlen und wir halt in ganz kurzer Zeit einfach super viele Freunde gefunden haben und uns einfach immer wieder auf den Sonntag freuen dürfen. Hi, ich bin Matthias, ich bin 37 Jahre alt. Ich komme aus Wiesbaden-Nordenstadt. Ich komme ursprünglich auch aus einem christlichen Elternhaus, bin auch mit dem Glauben aufgewachsen, bin auch mein Leben lang schon in eine Gemeinde gegangen. Aber das war eher so ein Sonntagsglaube, den ich gelebt habe tatsächlich. Also mit Anfang 20 habe ich so zum ersten Mal richtige Angst- und Panikzustände gespürt. Die wurden dann so schlimm, dass ich dann auch eine Zeit lang auch arbeitslos war und auch gar nicht irgendwie das Haus so richtig verlassen habe. Mein Körper hat halt richtig krasse Symptome gesendet, wie heftige Schwindelattacken, Übelkeit, Kurzatmigkeit, Herzrasen und all diese Dinge. Hauptsächlich in Situationen, in denen ich mit Menschen zu tun hatte. Das heißt beim Einkaufen, Busfahren, im Büro, Meeting. Und vor 2 Jahren war es ungefähr so, dass ich dann richtig heftig wieder in diese Depression kam. Plötzlich waren diese Angst- und Panikattacken um das 10- oder 100-fache krasser gefühlt. Ich hatte nämlich diese Zustände auch tagsüber, nachts, zu Hause, alleine und ständig. Nachdem ich in die zweite Therapie gegangen bin, hatte ich dann einen Abend, da bin ich zu einem Freund gefahren. Ich habe halt gemerkt, ich saß im Auto, mir ging es hundeelend. Und ich habe dann halt auf Spotify irgendein random Worship-Lied angemacht, weil ich dachte, okay, durch die ruhige Musik komme ich vielleicht runter, atme mal durch. Und dann habe ich angefangen zu beten im Auto. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm jetzt in mein Leben. Und in dem Moment, als dieses Lied zu Ende war, da habe ich angefangen, so bitterlich zu weinen. Und ich habe gemerkt, okay, es ist was anders. Und ich musste auch mehrmals rechts ranfahren. Und ich habe in dem Abend mein ganzes Leben Jesus gegeben und es hat alles verändert. Und es hat mich auch dann dazu bewegt zu sagen, okay, ich will mit Jesus jetzt komplette ganze Sache machen. Jeden Tag, im Alltag. Und dazu hat es auch geführt, dass ich auch in meinem Glaubensleben einfach eine große Veränderung brauchte. Und dann war das so, dass wir letztes Jahr im April schon ein paar Mal in der Move Church waren und es gab einen Sonntag, da kam ich hier in die Gemeinde und es hat schon morgens angefangen, dass es mir richtig schlecht ging. Also ich hatte wirklich innere Unruhe, mir war richtig übel und dann ging der Lobpreis los und ich habe gedacht, okay, nach dem ersten Lied, ich glaube, ich muss mal rausgehen, weil die Panik wurde immer heftiger. Es kam so Ängste, wie so Art Todesängste auch dazu, wie das halt in einer Panikattacke so ist. Ich könnte gleich umfallen und dann ist alles vorbei. Und dann steht Philipp auf der Bühne und betet, dass Ketten gesprengt werden.
Wir sprechen aus, dass jetzt in diesem Moment Ketten fallen müssen.
Und ich stehe da und bete das halt mit. In dem Moment zuckt mein ganzer Körper von oben nach unten und wieder zurück. Und in dem Moment nimmt meine Frau meine Hand und fragt mich, ist alles okay bei dir? Du hast gerade total ausgeschlagen. Hab so in mich reingefühlt und hab gedacht, ja, es ist wirklich alles okay. Und ich hatte wirklich in einer Sekunde waren diese Symptome komplett weg. Ab diesem Tag wurden die Panikattacken weniger und weniger intensiv. Es ist halt so krass zu sehen, dass in meiner dunkelsten Stunde Jesus mein Herz gesehen hat und es einfach komplett geheilt hat davon. Und heute kann ich wirklich sagen, dass ich frei von diesen Angst- und diesen Panikzuständen bin und einfach wirklich ein ganz neues Leben leben kann. Und das ist wirklich Freiheit.
Komm mal, Lieben, lass es laut werden für unseren Gott. Hey, komm mal. Danke, Jesus. Komm mal, ey. Ich weiß, wie es mit dir ist, aber durch solche Stories wird mir immer wieder bewusst, warum Kirche so wichtig ist für eine Zeit wie diese. Oder, hey, weil Kirche, in Kirche, Jesus Menschenleben verändert. Amen. Komm mal, von meiner Seite aus nochmal, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist an diesem Auferstehungssonntag. Ihr Lieben, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Come on. Hey, dich mal ganz kurz um den Nachbar, gib ihm einen High Five und sag ihm, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Come on. Ich meine, das ist der Grund, warum wir Christen sind, oder? Das ist der Grund, warum wir Auferstehungssonntag feiern, weil das Grab Jesu leer ist. Ich meine, Milliarden von Christen weltweit feiern heute und glauben an einen Gott der zweiten Chance, der aus Liebe heraus sein Leben gab für dich und für mich. Warum? Weil ich es nicht vorstellen kann, den Himmel ohne dich zu erleben. Deswegen gab Jesus sein Leben für dich vor 2000 Jahren und ist auferstanden von den Toten. Der Vorhang ist zerrissen, das Grab ist leer. Er hat triumphiert über Tod, Schuld und Scham. Amen. Amen, ey. Aber ich war, Ostern wäre nichts möglich gewesen ohne Karfreitag. Denn an Karfreitag hat Gott sich um deine und meine zerbrochene Vergangenheit gekümmert. Und an Ostersonntag erleben wir durch die Auferstehung von Jesus, dass in Jesus Christus eine Hoffnung existiert auf eine gute Zukunft, die nicht bestimmt wird durch deine und meine zerbrochene Vergangenheit, oder? Ostern ist der Höhepunkt von allem. Ohne Auferstehungssonntag macht unser Glaube überhaupt keinen Sinn, oder? Denn der Höhepunkt des Glaubens ist der Auferstehungssonntag. Das Zenit, der Mittelpunkt von allem. Das Grab ist leer. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Hey, ich freue mich mega, dass ich heute die Message machen darf an diesem Ostersonntag, diesem Auferstehungssonntag. Und ich möchte direkt starten mit dem Vers, um den es sich handeln wird, um den Bibeltext. Und zwar ist es die Auferstehungsgeschichte in Lukas 24. Lukas 24, ab Vers 1 bis 6. Hey, lehn dich zurück und komm mit hinein in diese Auferstehungsstory. Wir lesen Folgendes. Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten, sie nicht anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen, was sucht ihr? Come on, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Amen. Ich werde kurz beten und dann starten wir in die Message hinein. Jesus, ich danke so sehr für diesen Auferstehungssonntag. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, Herr, für das Statement und für die Wahrheit, dass das Grab leer ist. Danke, dass Altes vergangen ist und Neues ist entstanden in dir. Und ich bete, Jesus, dass du heute zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen von uns. Es ist völlig egal, wo wir herkommen, völlig egal, was für ein Background wir haben, völlig egal, was wir erlebt haben, Jesus. Jesus, du sprichst zu jedem Einzelnen von uns individuell das, was wir brauchen heute Mittag. Und wir lieben dich, Jesus, von ganzem Herzen, wir preisen dich und wir ehren dich in Jesu Namen. Alle sagen Amen, Amen, Amen. Ich möchte mit einer kleinen Story anfangen in meiner Predigt. Und zwar habe ich vor etlicher Zeit, ich glaube es war vor ein paar Monaten, weiß nicht mehr genau, mein Portemonnaie verloren. Kennt das jemand? Portemonnaie, Schlüssel, deine Kopfhörer, kennt das jemand? So viele Hände, hey, ich habe dich gesehen, Dankeschön, Dankeschön, danke. Und das Ding ist, was du halt normal, ein normaler Mensch tut, ist Folgendes, und zwar er fängt an, sein Portemonnaie zu suchen. Das heißt, ich habe überall alles gesucht. 2 Tage lang habe ich alles auf den Kopf gestellt, um mein Portemonnaie wiederzufinden. Und was wir auch tun, ist Folgendes, wir gehen immer wieder an Orte zurück, wo wir eventuell gewesen waren, wo eventuell unser Portemonnaie gelandet ist, oder unser Geld, oder unser Schlüssel, oder unsere Kopfhörer. Ich habe überall angerufen, auch im Fitnessstudio, hey, habt ihr mein Portemonnaie gefunden? Nee, so, nee, ist nicht hier. Überall gesucht. Und das Ding ist, es wäre etwas mir eingefallen, oder aufgefallen, und zwar, wenn du irgendwann an deine Grenze kommst beim Suchen, passiert Folgendes. Du fängst an, dein Portemonnaie zu suchen an Orten, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Kennt das jemand? Ich meine, es ist unmöglich, dass dein Portemonnaie sich im Gemüsefach deines Kühlschranks befindet. Oder dass dein Portemonnaie auf dem Dachboden ist. Als er Beine bekommen hat und sagt, hey, ich habe eine gute Zeit oben auf dem Dachboden. Ich lasse dich bräunen und habe die Schützzeit meines Lebens. Oder als ob du beim Karotten holen denkst, okay, dein Geldbeutel, der fliegt so in den Kühlschrank hinein. Der ist so drin, so Matrix-mäßig. Der, zack. Das macht gar keinen Sinn. Und ich habe angefangen, die Matratze so hochzuheben. Ich hab wirklich alles auseinandergenommen bei mir zu Hause. Aber wie es halt so ist, ich habe es nicht gefunden und ich musste anfangen. Und das ist wirklich ätzend. Ich musste meine Bankkarte sperren. Ich musste meine Krankenkassenkarte sperren. Ich muss wirklich, es war einfach ätzend. Auch da war mein Ausweis drin und so. Ich musste einen neuen Perso beantragen und dies und jenes. Auf jeden Fall. Ein paar Tage später kam meine liebe Frau auf mich zu und sagte, hey Baby. Ich so, ja Baby. Dein Portemonnaie, ne? Ja, ja. Hey, weißt du was? Das ist so verrückt. Ich so, was denn? Was ist verrückt? Dein Portemonnaie liegt in meiner Brieftasche. Liegt in meiner Handtasche. Brieftasche ist ein bisschen zu klein. In meiner Handtasche. Ich war so, danke für nichts. Vorhin, sie war die Erste damals. Ich war so, ey, du musst deine Bankkarte sperren. Hey, keiner darf deine Kohle bekommen. Du musst sie sperren, hey, sperr sie. Ich so, okay. Dann ein paar Tage später, hey, das liegt hier in meiner Handtasche. Ich so, okay, cool, cool. Und ich habe mich dann so erinnert, wir waren damals in Bad Kreuznach zu Besuch bei ihrer Familie. Und ich habe gedacht, okay, weißt du, also, wir fahren hier, mein Portemonnaie liegt in deiner Handtasche, alles gut, gehst du mir mal wieder. Da habe ich mich einfach daran erinnert. Ich denke mir so, ey, Mann, das ist einfach so anstrengend. Aber gut, ich habe eine neue Bankkarte bekommen, die sieht viel schöner aus als meine alte vorher. Und ich glaube, auch das war ein Segen Gottes. Da ist nicht mehr Geld drauf. Nicht viel mehr, aber die Karte ist schön. Sieht gut aus, sieht gut aus. Genau, warum erzähle ich die Geschichte? Aus folgendem Grund. Ich glaube, du nicht, wir wissen das, wir befinden uns auf dieser Reise namens Leben. Wer ist unterwegs auf dieser Reise namens Leben? Und das, was oftmals passiert, ist folgendes, und zwar, dass du nicht auf der Suche sind nach etwas. Auf der Suche sind nach Erfüllung, auf der Suche sind nach Sinn und Bedeutung auf dieser Welt. Das Ding ist aber folgendes, und zwar, dass wenn wir auf der Suche sind nach Sinn und Bedeutung und Identität auf dieser Welt, passiert folgendes, und zwar, wir kommen sehr schnell an unsere Grenzen. Und was dann passiert, ist folgendes, und zwar, wie ich angefangen habe, an sinnlosen Orten mein Portemonnaie zu suchen, so fangen wir auch an sinnlosen Orten das echte Leben zu suchen. Das heißt, wir suchen an toten Orten das echte Leben. Oder ich meine, es ist so verrückt, oder in einer Zeit wie diese, wo Menschen auf der Suche sind nach Identität, nach Wahrheit, suchen sie das an Orten, die eigentlich tot sind. Was meine ich mit etwas? Was meine ich mit diesen Dingen dieser Welt? Ganz einfach, wir suchen nach Annahme, nach Wert, nach Glück, nach Frieden, Zuspruch, Geborgenheit, Sicherheit, Identität, Gnade und Liebe. Doch oftmals suchen wir diese Dinge an Orten, die sich eigentlich wie tot anfühlen. Was sind diese Orte? Ganz einfach, Orte wie deine und meine Leistung, deine und meine Performance. Ich muss das tun, damit ich das bekomme. Karriere, Geld, Erfolg, Wohlstand. Ich brauche Ansehen. Ich brauche Anerkennung von Menschen. Das, was Menschen über mein Leben sagen, ist mir wichtiger als das, was ich über mein Leben denke. Aber ganz kurz, hey, wenn du nicht von der Anerkennung der Menschen leben, wenn du nicht von der Anerkennung der Menschen leben, dann werden wir an ihrer Kritik sterben. Aber manchmal ist das so. Wir sind auf der Suche. Und was tun wir? Wir nehmen alles, was die Welt uns zuwirft. Okay, wenigstens ein bisschen Wert in Beziehung, wenigstens ein bisschen Wert in Sex, ein bisschen Wert in Geld, in Karriere, in Drogen. Irgendwo brauche ich meinen Wert, meine Identität. Irgendwo muss ich es herholen. Und wir checken gar nicht, dass wir uns an Orten befinden, die sich eigentlich tot anfühlen. Das ist so fatal. Weil am Ende des Tages, das echte Leben, und davon bin ich zutiefst überzeugt, das echte Leben finden wir nur bei der Person, die das echte Leben ist. Und das ist Jesus Christus von Nazareth, der das Grab verlassen hat, Church. Warum? Weil Jesus kennt dein Herz, er kennt deine Seele, er weiß, was du brauchst. Er ist der Designer deines Lebens. Und deswegen kann er auch deine Seele reparieren und wiederherstellen. Suche nicht echtes Leben an toten Orten. Du wirst nur durstiger zurückkehren, als du vorher hingekommen bist. Such das Leben bei der Person, die das Leben ist, und das ist Jesus Christus. Und er wird dich niemals wegstoßen, sondern hat immer alles für dich parat. Mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Ich meine, der größte Beweis ist ja das, was er am Grab getan hat, oder? Er ist auferstanden, das Grab ist leer. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Und ich meine, das ist so interessant, weil am Ende des Tages, bitte verstehe mich richtig, Geld machen, Karriere, Erfolg, ey, das ist alles gut, alles wichtig. Lass nur Finger von den Drogen, okay? Das ist alles andere super. Ey, muss man schon sagen, in Zeiten, wo Cannabis legalisiert wird, aber gut, ist ja schon ab morgen, in Jesu Namen. Lass die Finger davon, okay? Auch Sex, ey, Sex in gesunden Rahmen, in Ehe. Amen. Amen. Come on, ey, die Sister hier ist gut drauf. Amen. Warum Sex innerhalb der Ehe? Okay. Das sind alles gute Sachen. Erfolg, Geld, Karriere, das sind alles gute Sachen. Aber all diese Dinge werden nicht den Durst stillen in deinem Herzen, wonach du dich wirklich sehnst. Denn ich meine, sind wir ganz ehrlich, die wichtigsten Dinge in unserem Leben, die entscheidendsten Dinge in unserem Leben, die essentiellsten Dinge in unserem Leben, können wir nicht finden in dem, was die Welt uns anbietet. Ich meine, hey, du kannst dir ein Haus kaufen, aber keinen Schlaf. Du kannst dir Medikamente kaufen, aber keine Gesundheit. Du kannst dir Mauern kaufen, oder? Aber keine innere Sicherheit. Du kannst dir eine Uhr kaufen. Von mir aus ein Rolex. Aber keine echte Lebenszeit. Komm, du kannst dir Sex kaufen. Aber keine echte Liebe. Keine wahre Liebe. Du kannst dir eine Kreuzkette kaufen. Aber keine echte Erlösung. Warum? Weil die Dinge, die Gott uns schenken möchte, befinden sich außerhalb dessen, was die Welt dir und mir anbieten kann. Das echte Leben, wonach wir suchen, findet nur bei Jesus, der Designer deiner und meiner Seele. Und wenn wir das nicht verstehen, passiert Folgendes. Und zwar, wir versuchen, alles, was die Welt uns anbietet, zu nehmen. Okay, ich muss noch mehr das tun. Ich muss noch mehr dies tun. Ich muss noch mehr jenes tun. Das und das noch. Das und das noch ein bisschen mehr. Und dann kriege ich das, was ich mir schon lange gewünscht habe. Das Ding ist aber Folgendes. Und zwar, wir versuchen, das Leben zu managen. Wir versuchen, das Leben zu meistern. Aber an so vielen Stellen meistert das Leben uns. Wir versuchen, das Leben zu meistern. Aber an so vielen Stellen meistert das Leben uns. Wir glauben ja, wir haben alles in Kontrolle. Wir glauben ja, wir sind der Mittelpunkt des Universums. Es tut mir leid, du kannst heute einen Ferrari fahren und morgen eine Diagnose vom Arzt bekommen, dass du unheilbar krank bist. Was machst du dann? Und ich will nichts dramatisieren an dieser Stelle, aber ich will uns ganz kurz bewusst machen, dass wir nicht das Zentrum sind dieses Universums. Er ist es. Jesus ist es. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist gewesen, er war schon immer da und er wird auch immer sein. Keiner kommt ihm gleich. Er ist der einzig wahre König auf dem Thron des Lebens. Und das dürfen wir nicht vergessen, Church. Das dürfen wir nicht vergessen, ihr Lieben. Weil wer hat dein Leben wirklich in seiner Hand? Ich hoffe, Jesus so sehr. Weil er hat bewiesen am Kreuz vor 2000 Jahren, wie wichtig du ihm bist. Und er hat bewiesen, wie sehr er dir seinen Sieg schenken möchte, dir sein neues Leben schenken möchte, als er das Grab verlassen hat, 3 Tage nach der Kreuzigung. Aber trotzdem sind wir ehrlich, wir Menschen machen Fehler. Wir Menschen, wir leben nach Wertevorstellungen, nach Maßstäben. Wir versuchen, Erwartungen irgendwie zu erfüllen, die wir uns selbst gegeben haben, aber die uns auch Menschen gegeben haben. Wir suchen irgendwie das Leben zu meistern, zu managen. Aber dann kann Folgendes passieren, und zwar Umstände passieren, und wir merken, wir kommen sehr schnell an unsere Grenzen. Wir werden müde, wir werden platt, weil wir kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Und wir sind frustriert. Und da passiert Folgendes, wir fangen an, uns selbst zu enttäuschen oder Menschen zu enttäuschen, die wir lieben. Und ich habe dir mal statistisch gesehen, die 10 Gründe gegeben für Schuldgefühle in unserem Leben. Die Top 10 Gründe für Schuldgefühle in unserem Leben. Das erste ist Lügen. Oder wir lügen. Wir haben gemerkt, okay, mein Maßstab ist immer die Wahrheit zu sagen. Meine Wertevorstellung ist immer die Wahrheit zu sagen. Ich habe gelogen, ich habe versagt, Schuldgefühle kommen. Das zweite ist, nicht genug Zeit mit der Familie verbringen. Das heißt, ich arbeite und mache, ich setze auf Karriere, vernachlässige aber meine Kinder und meinen Ehepartner. Und dann kommen Schuldgefühle, weil du merkst, okay, hey, ich habe irgendwie etwas verpasst. Dann schlecht über andere denken. Das Gefühl, anderen nicht helfen zu können. Nicht für andere Menschen da zu sein. An eigenen Zielen scheitern. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Komm, kennt das jemand, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Den Ansprüchen nicht zu genügen. Dann Scheidungen und Trennungen. Affären. Probleme in der Beziehung. Das sind alles Top-Sachen, Top 10 Sachen, die uns immer wieder Schuldgefühle einlösen möchten. Und bitte verstehe mich richtig, es ist so verrückt. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der es so einfach ist, dass du nicht Schuldgefühle bekommst. Es ist so einfach und geht so schnell. Ich meine, als Eltern, wir versagen bei unseren Kindern. Als Freunde, wir versagen in Beziehungen. Als Vorbilder predigen wir Wasser, trinken selbst Wein. Ich muss gar nicht in dein Leben hineinschauen, sondern ich gucke in mein Leben hinein und ich merke, wie oft ich Versprechungen gebrochen habe. Wie oft ich kein guter Ehemann war. Wie oft ich kein guter Sohn war. Wie oft ich missgebaut habe. Wie oft ich betrogen habe. Wie oft ich gelogen habe. Und dann stellt man sich die Frage, okay, weißt du was, in allem, was sich in mir hier schlummert. Okay, ich bin ein Versager, ich habe es nicht drauf. Alles klar, was kann mich noch erfüllen von dem, wonach ich mich wirklich sehne? Und jetzt kommt die Auferstehung Jesu ins Spiel. Ich meine, du musst dir vorstellen, seitdem Jesus das Grab verlassen hat, hat jeder von uns Zugang zu einem Gott, der dich liebt und der mich liebt. Das heißt, jetzt passt gut auf, du und ich, wir müssen das Leben nicht mehr selber meistern, sondern Jesus meistert das Leben für dich und für mich. Das heißt, der Moment, wo Jesus das Grab verlassen hat, ist eine neue Ära, eine neue Zeitrechnung entstanden. Und zwar, dass jeder Einzelne von uns, egal wo du herkommst, egal was du erlebt hast, egal was deine Geschichte ist, jeder von uns hat Zugang zu diesem Gott der zweiten Chance. Das heißt, im Umkehrschluss folgendes, und zwar nicht du und ich haben Gott gefunden, Gott hat uns schon längst gefunden. Nicht du und ich haben Gott gesucht, er hat uns gesucht. Wir sind nicht zufällig gestolpert in die Arme Gottes. Nein, er hat sich aktiv dafür entschieden, auf die Reise zu gehen, um dich und mich nach Hause zu lieben. Nicht, weil wir so toll sind. Nein, nein, weil er so toll ist. Weil er der Hammer ist. Weil er so gut ist. Das heißt, mach dir wirklich ganz kurz bewusst, ey. Seit der Auferstehung Jesu hat jeder von uns Zugang zu einem Gott der zweiten Chance. Der Weg ist frei. Und das ist der Unterschied von unserem Glauben zu anderen Philosophen oder zu anderen Religionen. Jede Religion, jede Philosophie hat irgendwie einen Anspruch auf Exklusivität. Das steht im Vordergrund. Bei Jesus aber ganz anders. Jesus sagt, ab dem Moment, wo ich das Grab verlassen habe, kann jeder zu mir kommen. Sei es der Banker, der Anwalt, sei es die alleinerziehende Mutter, der Drogenabhängige, der Drogendealer, jeder kann zu mir kommen, weil ich Hoffnung in ihr Leben sehe, weil ich die Hoffnung in Person bin. Das ist die Auferstehung. Das ist die gute Botschaft. Und deshalb können wir sagen, wie Paulus 1, Tod, wo ist dein Stachel? Du hast verloren. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin geschaffen worden in Christus für ein Leben mit Hoffnung und Perspektive. Und ich will dich so sehr einladen, heute an diesem Auferstehungssonntag, hey, Jesus nochmal einzuladen in deinem Leben. Weil er hat dich nicht vergessen. Er hat den Tod besiegt. Er hat über Schuld und Scham triumphiert, damit du in Freiheit leben kannst. Johannes 10, Vers 10, Jesus sagt, ich habe ein Leben für euch im Überfluss. Das echte Leben, wonach du dich sehnst. Fange nicht an toten Orten das echte Leben zu suchen. Bitte verstehe mich nicht, hey, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Hey, wir fallen mal hin, es läuft mal nicht gut. Hey, wir schaffen es nicht, die Wertevorstellung hochzuhalten, die wir uns selber gegeben haben. Aber das, was wir machen, und das ist das eigentliche Problem, wir suchen oftmals das Leben an toten Orten, anstatt zu dem zu gehen, der das Leben ist. Ich meine, mach dir ganz kurz bewusst, diese Auferstehungsstory von Jesus, die ist so powerful, so kraftvoll, so atemberaubend. Und trotzdem können wir in der Tiefe von dieser Botschaft vorbeigehen oder sie nicht verstehen. Und wenn wir sie nicht verstehen, ihr Lieben, dann können wir nicht das in Anspruch nehmen, was Gott uns versprochen hat, und zwar Leben in Fülle. Und warum ist das so? Weil wir oftmals um uns selbst drehen. Und dabei ist egal, ob du Christ oder nicht Christ bist. Wir drehen uns so oft um uns selbst. Meine Belange, meine Bedürfnisse, was will ich? Wie sehen mich Menschen? Was kann ich tun? Meine Performance, meine Leistung, mein Erfolg, mein Geld, meine Karriere. Und wie gesagt, all das ist nicht schlecht. Aber all diese Dinge bringen dich nicht in die Ewigkeit hinein. Nur Jesus tut es. Und dafür hat es ihm alles gekostet. Was meine ich damit? Lass mich ganz kurz erklären, was ich damit meine. Du musst dir vorstellen, Jesus, er wurde von seinen engsten Freunden verraten und verkauft. In der Nacht wurde er festgenommen, weggeschleppt. Man hat falsche Zeugen aufgerufen, um ihn anzuklagen. Dann wurde er zu 39 Peitschenhieben verurteilt. Und diese 39 Peitschenhiebe waren versehen mit Glas, mit Knochenstücken und mit Rasierklingen ähnlichen Metallstücken. Du musst dir vorstellen, Jesus, er ist da und er wird abgepeitscht auf seinen Rücken. 39 Hiebe, 3 Stränge. Historiker erzählen davon, dass diese Peitschen waren so stark, dass der Rücken Jesu komplett zerfetzt war und man konnte die Organe schon leicht sehen. Und dann geht es weiter, er wurde bespuckt, wurde ausgelacht, man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt, ihn durch seinen Kopf gebohrt. Man hat ihn geschlagen und gesagt, sag mir, wer dich geschlagen hat, du bist doch ein Prophet. Da musste er ein raues Kreuz tragen, durch die Stadt hindurch. Und als er ankam auf Golgatha, was man übersetzt Schädelstätte nennt, wurde er mit 10 bis 20 Zentimeter dicken Nägeln ans Kreuz genagelt. Durch die Handknochen und durch die gekreuzten Füße. Und das ist so verrückt, weil Jesus erlitt extreme physische Qualen. Aber nicht nur das, sondern er war auch emotional so herausgefordert. Weil du musst dir vorstellen, wenn Menschen gekreuzigt wurden damals in alten Rom, dann wurden die komplett nackt gekreuzigt. Die wurden entkleidet komplett. Das heißt, Jesus, er wurde bloßgestellt. Er war komplett nackt an diesem Kreuz genagelt. Und Leute schauen zu und lachen aus. Und das ist so verrückt. Weil Kreuz, also die ganzen Kreuzprozesse damals, es war gang und gäbe. Es wurden tausende von Kreuzungen gemacht, es war gang und gäbe. Aber bei Jesus war es anders. Denn er war unschuldig. Er war unschuldig. Ich meine, er war so unschuldig, dass sogar vier Männer und Frauen von Rang und Namen gesagt haben, hey, diesen Mann, wir finden keine Unschuld an ihm. Sei es Herodes, Pilatus, seine Frau und sei es ein römischer Hauptbeamter, Soldat. Warte mal, dieser Soldat hat sogar folgendes gesagt, hat gemeint, kann das sein, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist? Ja, das ist der Sohn Gottes. Und das ist so funny, weil wir sitzen hier und würden sagen, ja, stimmt, Jesus war unschuldig, denn er war ein moralisch perfekter Mensch. Er war ein guter Mensch, er hat Werte gelebt wie Liebe deinen Nächsten. Er war der Hammer. Er hat genau das gelebt, wonach wir uns alle sehen. Es tut mir leid, aber Jesus war nicht nur ein Mensch. Jesus ist 100% Gott. Es tut mir leid, ey. Woher weiß ich das? Ganz einfach, Jesus, er hang am Kreuz und er sieht die Menschenmenge, wie sie ihn auslachen, wie sie ihn bespucken, wie sie ihn beleidigen. Und was sagt Jesus? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Come on, kein Mensch der Welt würde sowas tun. Wenn ich da hängen würde, würde ich sagen, Vater, mach sie alle platt. Es reicht. Schick die Engel, komm mal, schick mal die Engel jetzt, es reicht mir. Ich gehe runter und ich mache wirklich Stress jetzt. Aber was macht der Sohn Gottes? Was macht Gott selbst? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und während Jesus da am Kreuz hängt, ist er gerade dabei zu sterben. Und so eine Aktion, die ging ungefähr 2 bis 4 Tage lang. Und die Menschen, die am Kreuz hangen, die starben entweder an Erschöpfung, an Blutverlust oder sie sind am Ende des Tages erstickt. Aber du musst dir vorstellen, die hangen am Kreuz und die mussten irgendwie Luft schnappen und haben sich dann an den Nägel hochgezogen, um irgendwie Luft zu holen. Wenn alles Ganze 4 Tage lang ging, waren römische Soldaten da, die auf das Bein geschlagen haben, bis die Knochen gebrochen sind, damit die Person schneller stirbt. Als Akt der Gnade, damit er nicht mehr so leidet. Und es ist so interessant, weil wir lesen in den Evangelien, Jesus hang am Kreuz und links und rechts neben ihm waren 2 andere Männer. Und du musst dir vorstellen, wie gesagt, nur die schlimmsten der schlimmsten Menschen werden an dieses Kreuz genagelt. Das heißt, die beiden Männer, die mit Jesus waren, das waren schlimme Verbrecher. Schlimmer, als du es jemals vorstellen kannst. Und der eine Verbrecher lacht Jesus aus. Ja, du bist doch der Sohn Gottes, oder? Dann rette uns doch. Komm. Und der andere sagt aber, hey, fürchtest auch du nicht den Tod? Und er sagt zu Jesus folgendes. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute noch, sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist so verrückt, weil ganz ehrlich, dieser Mann hat nichts dafür getan. Ich meine, er konnte die Hände nicht heben, um Gott anzubeten, weil seine Hände wurden festgenagelt ans Kreuz. Er konnte nicht umkehren zu Jesus, weil seine Beine wurden ans Kreuz geschlagen. Ich meine, er konnte nicht Teil einer Kirche sein. Er konnte nicht mal die Move-Schütte besuchen. Come on, ey. Den Encounter-Kurs konnte er auch nicht machen. Und taufen erst recht nicht. Das, was er tun konnte, war nur Folgendes. Jesus, gedenke an mich. Vergiss mich nicht, Jesus. Ich weiß, ich habe ein Leben gelebt, was nicht gut war. Ich habe ein Leben gelebt, was nicht ehrenhaft war. Ich weiß, Gott, ich habe es erkannt. Ich tue Buße. Vater, es tut mir leid, aber gedenke an mich, wenn du dein Himmelreich bist. Und ich sage, heute noch sage ich dir, du wirst mit mir gemeinsam im Himmel sein. Komm, und wo ist Performance? Wo ist Leistung? Wo ist dein Geld? Wo ist deine Karriere? Um dir zu zeigen, wie wert du es bist, geliebt zu werden. Nirgendwo. Und dann geht es noch weiter. Wir lesen ein paar Stellen weiter in Lukas 24 folgendes und zwar in Lukas 24 ab Vers 6 lesen wir folgendes. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert ihr euch nicht, was er euch damals in Galiläa sagte? Der Menschensohn muss gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Warum ist die Stelle so wichtig? Ganz einfach. Die Menschen, die an Jesus geglaubt haben in der damaligen Zeit, waren so verzweifelt und so frustriert und so voll Angst, als Jesus gekreuzigt wurde. Ich meine, das ist doch so funny, oder? Die Frauen gehen an dieses Grab hin und wollen Jesus salben. einbalsamieren. Und die Engel sind so nach dem Motto, hey, was macht ihr hier? Ihr wisst doch, Jesus wird auferstehen von den Toten. Er ist nicht hier. Warum sucht ihr Lebende bei den Toten? Geht nach Hause. Ich meine, das ist so verrückt, weil Jesus hat es in 3 Jahren gepredigt und gesagt, hey, guck mal, ich werde wieder auferstehen, ich werde wieder leben. Aber die Jünger haben es irgendwie vergessen. Stattdessen kommt einer und kommen die Frauen und wollen den toten Jesus balsamieren, einschmieren, damit dieser Geruch vom Tod nicht mehr so schlimm ist. Und ich finde das so witzig, weil es auch du und ich. Ich meine, wir gehen jetzt nicht in irgendeine Grabstätte und massieren jetzt Tote, das machen wir jetzt nicht. Aber wie oft versuchen wir, den Zustand unserer Seele, was so oft stinkt, mit Dingen zu bemalen, damit keiner sie sieht. Und es ist völlig egal, ob du Christ bist oder nicht. Aber lass mich ganz kurz 2 Worte verlieren an Christen. Wisst ihr, es kann sein, dass wir sonntags und Sonntag in die Church kommen. Wir beten Jesus an, wir heben unsere Hände. Wir singen seine Songs, wir machen Worship. Wir gehen in Connect-Gruppen, wir sind Teil des Teams, es kann sein. Und trotzdem, obwohl wir sonntags in der Church sind, können wir innerlich das echte Leben suchen an Orten, die eigentlich tot sind. Wir bekennen mit den Lippen, Jesus, du bist mein Gott, du bist mein König. Aber unser Leben zeigt es auf ganz andere Art und Weise, dass wir es doch nicht sind. Dass Gott doch nicht unsere Nummer 1 ist. Warum? Weil wir uns so sehr um uns selbst drehen. Das heißt, wir sagen, Gott, ich vertraue dir, aber ich vertraue dir irgendwie nicht. Warum? Weil wir selbstgerecht denken, weil wir religiös denken, weil wir denken, okay, weißt du was, ich muss alles irgendwie doch selber auf die Reihe kriegen. Aber wir mangelndes Vertrauen haben an das, was Gott für uns getan hat. Aber wir nicht verstehen können, was für einen Preis Jesus für dich und für mich bezahlt hat am Kreuz vor 2000 Jahren und dass er das Grab verlassen hat für dich und für mich. Oder ich meine, das haben wir gehört, oder von Matthias, das Zeugnisvideo, wo er gesagt hat, weißt du was, ich bin sonntags in die Church gegangen, war ein Sonntagschrist, habe aber Jesus nie wirklich gekannt, hatte nie wirklich eine Beziehung zu ihm und dann plötzlich kam Jesus hinein und hat alles verändert. Ich meine, bitte, ganz kurz, schau dir nochmal diesen Mann an, der mit Jesus am Kreuz hängt, an der linken Seite, der sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du dein Himmelreich kommst. Und Jesus sagt, hey, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat nichts dafür getan. Warum glauben wir dann, dass wir die Liebe Gottes übel verdienen können durch gute Taten, durch Leistung, durch Performance? Ich meine, wann warst du es jemals wert? Wann war ich es jemals wert, geliebt zu werden? Der Vater hat sich dafür entschieden, dich und mich zu lieben. Er hat sich entschieden, dich und mich zu suchen. An Orten, wo wir eigentlich verloren gegangen wären. Das heißt, du nicht, hey, das ist nicht unsere Performance, unsere Leistung, weshalb Jesus ans Kreuz ging. Nein, es war eine Liebe zu einer verlorenen Welt, die aus allen Nähten blutet. Deshalb Gott sein Leben gab für dich und für mich. Er hat das Grab verlassen, nicht du nicht. Er ist auferstanden, nicht du nicht. Aber das Geniale ist, weil Jesus auferstanden ist, bist auch du nicht auferstanden. Weil Jesus den Tod geschmeckt hat, musst du nicht den Tod schmecken. Weil Jesus das neue Leben ist, hast auch du neues Leben in ihm. Das heißt, seit der Auferstehungszeit, seitdem Jesus das Grab verlassen hat, ist ein ganz neuer Zugang entstanden zu Jesus. Und so auf eine Art und Weise, wie wir es niemals vorstellen hätten können. Ja, mach dir ganz kurz bewusst, das Grab ist leer. Und das ist so paradox. Weil das Grab ist leer. Und gleichzeitig ist das Grab voller Hoffnung. Das Grab ist leer, aber gleichzeitig ist das Grab voller Neustart und Neubeginn. Das Grab ist leer und gleichzeitig ist das Grab voller Perspektive, voller Zukunft, voller Möglichkeiten. Das Grab ist leer, doch die Geschichte, die Gott in dein und mein Leben schreiben möchte, ist voll. Das Grab ist leer, aber Hoffnung existiert. Ihr Lieben, da war noch nie so viel Leben im Tod. Da war noch nie so viel Leben im Sterben. Da war noch nie so viel Leben in der Auferstehung von Jesus Christus. Und das kannst du für dich ergreifen, für dich annehmen in deinem Leben. Das heißt, egal durch was wir gehen in unserem Leben, egal was wir sehen, was wir fühlen, egal welche Tragödie, egal durch welche Schammomente wir gehen, egal wie hoch die Schuldgefühle sind, bei Jesus ist immer Platz bei ihm, mit allem zu kommen, was uns beschäftigt. Diese Geschichten wie die von Matthias, die wir anfangs gehört haben, bewegen mich sehr, weil ich auch in meinem Leben dann nicht merke, wie Gott mich damals gerettet hat vor 10 Jahren. Ein kleiner Junge, der auf der Suche war nach Identität, nach Wert, nach Bestimmung. Und er hat das alles gesucht in Kriminalität, in Gewalt, in Drogen, in Frauen, in Sex. Aber ich kam immer leerer und durstiger zurück, als ich vorher gekommen bin. Und irgendwann weißt du, was passiert ist. Ey, irgendwann du bist da und du schreist aus deinem Herzen heraus, ey, da muss doch mehr geben wie mein Leben. Das kann nicht alles sein. dann begegnest du einen guten Freund und er fängt an, von Jesus zu erzählen. Einfach random aus dem Nichts. Und erstmal belächelst du ihn. Ja, komm, du und dein Jesus, alles gut. Ey. Ich krieg's alleine hin. Meine Performance, meine Leistung, meine Taten, mein Geld, meine Karriere, ich mach das schon. Und dann merkst du aber, wie zerbrochen du bist. Oder du merkst, was für ein kaputter Mensch ich doch am Ende des Tages bin. Das Geniale an Jesus, liebe ich so sehr an Jesus. Jesus, er schaut nicht weg. Er schaut hin. Wisst ihr, während die Welt und während der Teufel deinen Namen kennt, dich aber dabei deine Sünde nennt, kennt Jesus deine Sünde, aber er ruft dich bei deinem Namen. Komm, und während der Teufel weiß, wer du bist, er ruft dich bei deiner Sünde, aber Gott, er ruft dich bei deinem Namen. Und ich habe gemerkt, wie Gott meinen Namen gerufen hat, Adam, komm zu mir. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe vor, Geschichten zu schreiben in deinem Leben. Das ist so genial, weil ich verdiene es nicht, heute hier zu stehen. Ich verdiene es nicht überhaupt, zu predigen, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich verdiene das nicht. Es ist alles nur Gnade. Es ist alles seine Liebe. Es ist alles entstanden, warum war das Grab leer ist. Weil Hoffnung existiert. Weil Jesus da ist. Und es ist so genial, hey, warum? Weil Jesus hat angefangen, mich zu vervollständigen. Er hat angefangen, meine Lasten zu tragen. Er hat angefangen, mein Leben zu meistern, wo ich selber nicht kann. Er hat angefangen, mein altes Ich zu nehmen, mit das Neues zu kreieren. Warum? Weil er ein Experte darin ist, das Zerbrochene zu nehmen, etwas komplett Neues zu kreieren. Gott kann aus Todmomenten Leben entfachen. Und ich will dich so sehr ermutigen heute an diesem Auferstehungssonntag. Egal, ob du schon lange Christ bist oder nicht. Setz deinen Fokus nur auf das, was Jesus für dich getan hat am Kreuz. Und zwei Tage später, als er das Grab verlassen hat. Und es gibt so einen genialen Bibelvers von Paulus in Römer 8. Ja, lies hier vor. Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Ihr Lieben, hey, Jesu Tod ist zu deinem und meinem Tod geworden. Jesu Auferstehung ist zu deinem und meiner Auferstehung geworden. Jesu Leben ist zu deinem und meinem Leben geworden. Das ist so genial, oder? Und deshalb glauben wir als Kirche nicht an Religion. Wir glauben als Kirche nicht an Tradition. Wir glauben an Kirche nicht an irgendwelche Leistungsfrömmigkeit, an Performance. Ihr Lieben, Kirche ist kein Museum für Heilige, die sich an die Schulter klopfen. Kirche ist ein Ort für Menschen, die seelisch krank sind und einen Arzt brauchen. Sind wir ganz ehrlich, wir alle sind zerbrochen. Wir alle brauchen einen Retter. Wir alle brauchen einen Retter. Ich hab jemanden hier, der bei uns am Campus ist. Daniel heißt er. Der ist Mechaniker. Du solltest rangehen. Ich kann auch für dich rangehen, aber. Love you. Ich hab vor kurzem mit Daniel gesprochen, der ist auch der Mechaniker. Und wir haben einfach ein bisschen philosophiert über Gott und seine Gnade und dies und das. Und ich habe zu ihm gesagt Folgendes, und zwar, stell dir vor, du als Automechaniker, du bist in der Werkstatt, das Auto kommt zu dir, oder ne? Und jemand fährt das Auto zu dir. Und das Auto fängt an zu sprechen und sagt, weißt du was, ich kann mich selbst reparieren. Es ist nice in der Werkstatt, aber ich kann mich selbst reparieren. Ich weiß schon, wie ich es mache. Das macht keinen Sinn. Das Auto braucht einen Mechaniker. Das Auto braucht jemanden, der das reparieren kann, der die Werkzeuge hat, der das Know-how hat, der weiß, wie es funktioniert. Aber so oft kommen wir zu Jesus und sagen, weißt du was, Gott, ich kann mein Leben selbst auf die Reihe kriegen. Anstatt zu dem zu gehen, der unsere Seele reparieren kann und reparieren will, das ist Jesus Christus alleine. Und ich würde ein Angebot machen, das machen wir jeden Sonntag. Vielleicht bist du hier und du sagst, Adam, ich kenne diesen Gott noch nicht. Und ich habe verstanden, irgendwas, da ist so viel mehr an diesem Jesus. Er ist mehr als nur ein guter Mensch, mehr als nur moralisch perfekt. Er ist Gott und ich merke, irgendwas passiert gerade in meinem Herzen. Ich will dir eine Sache sagen. Jesus, er klopft gerade an der Tür deines Herzens. Und er sehnt sich so sehr danach, mit dir in Beziehung zu leben. Wir glauben nicht an Religion. Guck mal, ich glaube nicht mal an das Christentum. Ich glaube an eine lebendige Beziehung mit Gott, dem Vater. That's it. That's it. Und Gott sehnt sich an eine Beziehung mit dir. Und ich bitte uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen, da wo wir sind. Aber als bunte Konzentration der Privatsphäre, es geht nur um dich und Gott. Vielleicht bist du hier. Du Du wurdest mitgenommen von Arbeitskollegen, von jemand aus deiner Familie, von jemand aus deinem Freundeskreis und du. Und du hast noch nie von diesem Jesus gehört. Noch nie von diesem Gott der zweiten Chance. Ich werde eine Sache sagen. Der Grund, warum Jesus sein Leben gab am Kreuz, ist und war wegen dir. Weil er dich liebt. Weil er für dich ist. Und in dem Moment, wo Jesus Grab verlassen hat, hat er dir gezeigt, dass Zukunft möglich ist in ihm. Vielleicht bist du hier und sagst, Adam, ich möchte genau das tun, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Aber auch während die Augen geschlossen sind, einfach die kurze Frage, wenn du hier bist, damit ich weiß, wie ich beten soll. Wenn du hier bist und sagst, Adam, ja, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Ich möchte zurückkehren zu ihm. Dann heb einfach jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, wie ich beten soll, da wo du bist. Ich heb einfach jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, wie ich beten soll. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Ihr könnt die Hände unternehmen, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Es waren viele Hände da und das machen wir jeden Sonntag. Wir beten ein gemeinsames Gebet. Ich bete das Gebet vor und wir als Campus beten als Unterstützung für die Person nach, die sich heute entschieden haben für Leben mit Jesus. Und dieses Gebet ist kein überfrommes Gebet, sondern einfach ein Ausdruck dessen, was im Herzen jeder einzelnen Person passiert ist. Die Bibel spricht davon im Römerbrief, dass wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Retter ist und dass er auferstanden ist von den Toten, dann wirst du gerettet sein. Das glauben wir zutiefst. Das glauben wir zutiefst. Deswegen möchte ich vorbeten, wie als gesamter Campus beten, das als Unterstützung nach. Wollen wir das machen, Frankfurt? Komm mal, wollen wir das machen, Frankfurt? Komm mal, auf eins geht's los. Jesus. Oh, ich wollte eins, sorry. 3, 2, 1. Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Und dass ich vor dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind auf Zeit und Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, 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 das ist die beste Entscheidung. Getroffen hast du für dein Leben, hey, der Himmel macht Party mit dir. Wir feiern dich. Willkommen in der Family. Das ist die beste Entscheidung, was getroffen hast in deinem Leben. Komm mal hin. Und ich darf seit 10 Jahren mit Gott unterwegs sein und ich habe das nicht bereut. Bis heute nicht. Es heißt nicht, dass dein Leben jetzt perfekt wird. Es heißt nicht, dass alles super laufen wird. Aber eine Sache steht fest. Du hast jemanden an deiner Seite, der dich niemals verlassen wird. Der mit dir durch das Leben geht. Der dein Leben meistern wird. Weil er der Meister und König und Gott und Vater deines Lebens ist. Ich würde aber noch eine zweite Sache machen, bevor wir den Gottesdienst abschließen. So, ich möchte, dass wir in so eine Reflexionszeit gehen. Wie gesagt, manchmal kann es sein, es ist Auferstehungssonntag. Wir hören die Botschaft, dass das Grab leer ist. Jesus ist auferstanden. Aber so oft drehen wir uns um uns selbst. Und das, was wir tun können, Performance, Leistung, das, was wir geben können, Religiosität, Selbstgerechtigkeit, dass wir so oft aus den Augen verlieren, welche Tiefe diese Botschaft eigentlich hat für jeden Einzelnen von uns. Und wir fangen an, an toten Orten das echte Leben zu suchen. Wo das echte Leben schon längst vor uns steht. Und ich will dich ermutigen, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aktuell in deinem Leben. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, seelisch und emotional. Vielleicht geht es dir richtig gut, ey. Vielleicht läuft dein Leben, alles super. Vielleicht bist du aber auch gerade in so einer riesigen Krise, du weißt nicht, wie du rauskommst. Ich möchte, dass wir heute Mittag einfach eine Reflexionszeit nehmen. Sagen, Jesus, ich gebe dir neu mein Leben. Ich gebe dir neu mein Herz. Ich gebe dir neu meine Umstände. Und alles, was mich beschäftigt, ich will dich ermutigen, einfach heute nochmal diese Auferstehungskraft in Anspruch zu nehmen für dich, die alles verändern kann, in dir, mit dir und durch dich. Und wenn du magst, schließ bei deinen Augen da, wo du bist. Leg mal deine Hand auf dein Herz da, wo du bist. Ich will ein kurzes Gebet beten. Und dann werden wir einen Vortragssong hören, wie gesagt, und du kannst in dieser Vortragszeit einfach nochmal Jesus alles geben, was dich so beschäftigt. Alles geben, wonach dein Herz sich sehnt, womit es gefüllt ist. Also ich möchte kurz für uns beten. Und Jesus, wir danken dir so sehr von ganzem Herzen, dass das Grab leer ist. Jesus, du hast das vervollständigt, was wir niemals vervollständigen können. Du hast das getan, was wir niemals tun können. Du hast triumphiert über Schuld, Scham und Tod. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so sehr lebst, dass du dein Leben gabst am Kreuz für jeden Einzelnen von uns. Doch Jesus, du bist nicht tot geblieben. Lebst. Du bist auferstanden. Deshalb können wir selbstbewusst sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Du hast verloren. Und ich bete jetzt einfach, dass wir einen neuen Fokus drauf setzen, Gott, um was es wirklich geht an Ostern. Was wirklich geht an Auferstehungssonntag. Und zwar, dass du alles bezahlt hast, alles getan hast, Jesus, damit wir in Freiheit leben können. Ich danke dir, dass wir nie wieder, Herr, echtes Leben an toten Orten suchen müssen, weil du das echte Leben bist. Und ich bete jetzt einfach inmitten von Schuldgefühlen, inmitten von Zweifel, inmitten von Scham, inmitten von Unvergebenheit. Inmitten dessen, wo das Leben uns manchmal auf die Knie zwingt, bete ich, dass uns neu deine Auferstehungskraft schenkst. Und uns das gibst, Herr, wonach wir uns so lange sehen. Ich bete für ein klares Reden von deiner Stimme. Ich will, dass wir klar hören, was du sagen möchtest. Dass wir klar sehen, was du siehst. Dass wir das fühlen, was du fühlst, Jesus. Wir ehren dich, Herr, unser ganzes Leben lang für das, was du getan hast am Kreuz. Wir ehren dich, Jesus. Amen.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.